Der Herr ist mein Hirte. Mit diesen Worten beginnt der vermutlich bekannteste Psalm. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Psalm an Krankenbetten, bei Sterbenden und bei Menschen, die sonst irgendwie in einer schwierigen Situation waren, gelesen habe. Die einfachen Bilder treffen mit sanfter Wucht in unsere Herzen. Sie vermögen zu trösten, ermutigen und Licht in einen düsteren und schweren Lebensabschnitt hineinzubringen. Die äußere Not wird dadurch nicht beseitigt, aber unser Blickwinkel kann sich ändern, wenn wir unsere Herzen öffnen. Wir gewinnen dadurch neue Kraft und werden ermutigt, durchzuhalten. Hören wir zuerst auf die eindrücklichen und berührenden Worte dieses Psalmes, der von König David kommt. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weide mich auf einer grünen Aue und führe mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führe mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. König David gehört zu den Personen, die uns in dem Alten Testament begegnen, die besonders schwierige Lebensabschnitte zu ertragen hatten. Sein Leben war ein ständiges Auf und Ab. Er musste schon viel Geduld aufbringen, um König zu werden. Gott hat ihm das versprochen, hat ihn zum König salben lassen und dann ging es noch einige Jahre, bis er dann König war und dann erst von seinem Stamm Juda und Benjamin und erst später haben sich denn auch die anderen zu ihm bekannt als König und dann konnte er über das ganze Volk Israel als König herrschen. Später machte ihm sein Sohn Absalom den Thron streitig und er musste vor ihm fliehen, Jerusalem verlassen. Was für eine Tragödie. Sein Sohn hat in aller Öffentlichkeit seine Frauen geschändet. Ich könnte euch noch viele andere Beispiele erzählen, wie sein Leben von Höhenflügen und Tiefschlägen gezeichnet war. Dieser von Glück und Leid gezeichnete Mann, der oft nicht wusste, in welche Richtung sich sein Leben entwickeln wird, hatte eine wichtige Konstante in seinem Leben. Egal, ob er im Glück war oder in der Not. Eine Konstante, die ihm durch sein Leben, die sich durch sein ganzes Leben hindurchzog. Der Herr ist mein Hirte. Egal, wann immer auch, er ist mein Hirte. Und wenn David von Gott als einem Hirten spricht, dann hat er genaueste Vorstellungen davon, was er damit meint. Denn David selber war in seinen jungen Jahren Hirte. Er wusste, dass nicht die Schafe für sich selbst sorgen konnten, sondern dass es der Hirte ist, der die Schafe so leitet, damit sie das bekommen, was sie zum Überleben brauchen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er wird für mich sorgen. Er weiß, wo die guten Weiden sind. Er treibt mich dorthin. Er behält jedes einzelne Schaf seiner Herde im Blick und er führt die Herde an die nahrhaften Plätze. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Der gute Hirte versorgt das Schaf mit allem, was es zum Leben braucht, Weide und frisches Wasser. Dann sind die Schafe glücklich. Gott ist der Hirte und David ist sein Schaf. David ist sich dessen gewiss, dass Gott genau weiß, was er braucht. David spricht hier nicht von der Versorgung mit Essen und Trinken, denn das war tatsächlich ganz selten sein Problem. Ein König musste in der Regel nie hungern, außer er war gerade gefangen. Aber hier wird nicht von Nahrung gesprochen. Er spricht von einer anderen Nahrung, nämlich der Nahrung für die Seele. Er erquickt meine Seele, er erfrischt meine Seele. Und Seele beschreibt im Alten Testament den Menschen mit Leib und Seele. Der Mensch im Alten Testament oder die Menschen zur Zeit des Alten Testaments unterschieden nicht so deutlich wie wir zwischen Seele, Geist und Körper. David meint, dass dieser großartige Hirte für den ganzen Menschen sorgt. Er schenkt die nötige Kraft, was zerbrochen ist, bringt er wieder in Ordnung. Der Mensch, der am Boden zerstört ist, den richtet er wieder auf. Geborgenheit und Frieden können einkehren. Ob David seinen Weg verstehen kann, ob er für das Geschehene eine Erklärung hat, das ist gar nicht so wichtig. Es ist nämlich nicht wichtig, dass wir unser Leben erklären können, obwohl wir das immer meinen. Wir meinen immer, wir müssen über alles, was wir erleben, irgendeinen Sinn finden, irgendeine Idee und noch irgendwie erklären, warum Gott das getan hat und warum er das nicht getan hat. Und dann finden wir irgend noch so eine fromme Idee, wo es einem fast übel werden kann manchmal. Wir müssen unser Leben nicht alles erklären. Wir können auch leben, wenn wir den Sinn nicht entdecken. Das einzig Wichtige ist, dass wir wissen, wem wir vertrauen, nämlich diesem guten Hirten. Er führt mich auf rechter Straße. Ob ich es verstehen kann oder nicht, ist egal. Ob ich einen Sinn darin finde oder nicht, ist egal. Er ist mein Hirte und er führt mich auf rechter Straße. Unser Leben als Christen könnte manchmal viel entlasteter sein, wenn wir einfach mal so das Vertrauen in Gott setzen und vertrauen, dass er uns richtig führt, auch wenn wir die Welt um uns herum nicht verstehen, wenn alles anders läuft, als wir denken. Egal, ob er seinen Weg analysieren oder erklären kann, eines ist David ganz wichtig, er weiß, dass Gott ihn richtig führen wird. Er weiß, dass Gott gute Absichten hat. Und das wusste er auch, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste, Jerusalem verlassen, nicht wusste, ob er je wieder nach Jerusalem zurückkommen wird. Auch da wusste er, und er führt mich auf gutem Weg. Gott tut das aber nicht nur für David, sondern Gott macht sich dadurch erkennbar, denn David sagt, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Genau wegen dieser Aussage habe ich diesmal die Luther-Übersetzung genommen. Weil andere Übersetzungen machen das ein bisschen anders. Und das gefällt mir nicht ganz, weil genau dieser Gedanke finde ich entscheidend. Um seines Namens willen. Gott hilft nicht nur dir, weil er dir helfen will, sondern hilft dir auch um seines Namens willen. Es geht immer, immer, immer auch um die Ehre Gottes. Ich weiß noch, als ich jung war im Glauben, ich weiß das noch, wie es heute war. Da war ich an einer Konferenz in Deutschland, irgendwo in der Prärie. Und da war der Professor Rohrbach und hat dort gesprochen. Ein gläubiger Mathematiker. Und der hat mir das erste Mal, wie ich darauf aufmerksam gemacht, aufgrund einer neutestamentlichen Stelle, es geht immer um die Ehre Gottes. Das ist mir geblieben, da habe ich das in den Hinterkopf genommen, habe meine Bibel gelesen, mit diesem Satz, es geht um die Ehre Gottes und es stimmt. Um seines Namens willen. Es geht um die Ehre Gottes. Unser Leben soll sich um Gott drehen und nicht Gott um uns. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als Christen so leben, als wenn sich Gott um uns drehen muss. Jetzt bin ich gläubig geworden und jetzt muss Gott schauen, dass bei mir alles funktioniert. Aber es ist eigentlich umgekehrt. Ich habe Gott gefunden. Er hat mich erlöst und jetzt drehe ich mich um Gott. Das ist eigentlich die Perspektive. Das hatte schon Mose begriffen. Als die Israeliten in der Wüste sich einen Götzen machten, den sie anbeteten und damit Gott verwarfen und ihn einfach beleidigten, der sie aus Ägypten führte, wurde Gott zornig. Er sagte zu Mose, ich will meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuch nicht, mich davon abzubringen, warnte er ihn. Mit dir, Mose, will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Darüber hätte sich Mose eigentlich freuen können. Denn das Volk war wirklich lästig. Immer haben sie ihn beschimpft, versucht ihn sogar mal zu töten. Da hätte er endlich mal das Volk losgehabt. Und Gott hätte ihm dann sogar noch versprochen, guck, ich mache mit dir weiter, hast du mal das lästige Volk los, das mich auch ärgert. Und dann hast du deine Ruhe, dann kannst du dein eigenes Volk aufbauen, das nur direkt von dir abstammt. Doch Mose wollte das nicht akzeptieren und er tat genau das, was ihm Gott verboten hatte. Nämlich er versuchte, Gott jetzt umzustimmen. Das hat ihn offensichtlich nicht so beeindruckt, dass Gott gesagt hat, versuch mich ja nicht, mich umzustimmen. Jetzt versucht es Mose. Mose fleht aber nicht für das Volk Israel, denn er wusste, der Zorn Gottes war gerechtfertigt. Mose flehte für Gott. Denn sein guter Ruf stand in Gefahr. Was sollen die Völker über den Gott Israels denken, wenn er sein Volk mit großer Macht und Kraft auf spektakuläre Weise aus Ägypten führt, mit den 10 Plagen, das Meer teilt, sie dort vor den Ägyptern rettet und danach sie in der Wüste tötet? Was sollen die Menschen denken? Was sollen die Heiden denken? Die sind komplett irritiert. Mose flehte Gott an, dass er seinem gerechten Zorn nicht freien Lauf lassen sollte, der wohl berechtigt ist. Und er begründet das so. Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Was würden die Heiden über dich denken, Gott? Das würde deinen Namen zerstören. Die Menschen würden nur deinen Zorn sehen, aber nichts von deiner Gnade, Liebe und Barmherzigkeit erfahren. Tu es nicht um deines Namens willen. Wir hätten es verdient, aber dein Name muss geehrt sein, auch vor den Ägyptern. Und Gott half ihnen, da sah der Herr davon ab, seine Drohungen wahrzumachen und vernichtete sein Volk nicht. Übrigens hat hier Mose die Rolle von Jesus, dem Mittler zwischen Gott und dem Menschen. So fleht Jesus für uns bei Gott. Herr, bewahre sie, bewahre meine Nachfolger um deines Namens willen. Gott erbarmte sich um seines Namens willen und das tat er schon zuvor, als die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten vor dem Schilfmeer standen und Gott durch ihren Ungehorsam beleidigten, half Gott ihnen trotzdem. Und warum tat er es? Im Psalm 106 heißt es, er half ihnen um seines Namens willen, dass er kundtue seine Macht. Und alles, was wir tun hier, auch in der Anbetung im Lobpreis, tun wir um seines Namens willen, damit sein Name gelobt wird. Damit wir in die Welt heraussingen, was Gott für uns getan hat. Als Christen sollten wir wissen, dass es im Leben nicht darum gehen kann, dass alle unsere Wünsche und Sehnsüchte erfüllt werden. Vielmehr geht es darum, dass wir Gott durch unser Leben ehren und so betet der Apostel Paulus für die Christen in Philippi: Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Werken, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch. Bei allen wichtigen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, sollten wir überlegen, ob wir dadurch Gott ehren. Wenn wir Gott nicht ehren würden, dann sollten wir uns anders entscheiden, auch wenn der ursprüngliche Weg der scheinbar schönere wäre. Die Wege, die Gott uns führen will, sind die besseren Wege, immer. Immer. Gott wird uns unser Leben erfrischen, oder man könnte auch anders sagen, Gott wird unser Leben bereichern. Er, der Hirte, weiß, was das Beste für uns ist. Als junger Mann war David ein leidenschaftlicher Hirte. Er riskierte sein Leben für seine Schafe. Als er gegen den Riesen Goliath kämpfen wollte, traute ihm der damalige König Saul das nicht zu. Übrigens, er war nicht so klein, wie man denkt, David. Und Goliath war nicht so groß, wie man denkt. Aber immerhin, es war doch schon ein gewaltiger Unterschied. Doch David entgegnete dem Saul, um ihm zu sagen, dass er das wohl machen wird, Folgendes: Mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Und wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Das ist ein Hirte. Mit dieser Vorstellung hat David diesen Psalm geschrieben: Der Herr ist mein Hirte, der weiß genau, von was er spricht. Der gute Hirte lässt seine Schafe nie im Stich. So leidenschaftlich sich David für seine Schafe einsetzte, so leidenschaftlich hilft der Gott Israels denen, die ihm vertrauen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Mit deinem Stecken und Stab hältst du mir den Raum frei. Du führst mich, du holst mich von Gefahren zurück und du schlägst die Feinde in die Flucht. David weiß, wenn es schwierig wird und die Feinde übermächtig sind, dann wird sein Hirte die Feinde in die Flucht schlagen. Gott wird nicht zulassen, dass sich jemand zwischen ihn und seine Schafe stellt. Er wird wie David als Hirte die Schafe dem Löwen oder Bären entreißen. Und das gilt auch für uns Christen, denn Jesus ist unser guter Hirte. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals, niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Und es wird der Tag kommen, an dem für alle sichtbar werden wird, wie fürsorglich Gott zu denen ist, die ihm vertrauen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Dies kann auch in gewissen Lebensabschnitten für die Feinde sichtbar werden. Bei David war das bestimmt so, als er seine Feinde mit der Hilfe Gottes besiegte und große Siege feierte und sein Reich immer größer wurde. Aber David erlitt auch große Rückschläge und dann war das für die Feinde nicht sichtbar, wie Gott ihm den Tisch deckte. Es ist also nicht der Fokus, ist vermutlich nicht auf dieser Idee, dass Gott, wenn ich jetzt meine Feinde wäre, oder? Und jetzt habe ich hier einen Tisch und jetzt deckt mir Gott den Tisch und euch läuft das Wasser im Mund herunter. Und denkt, was der Jürgen jetzt alles hat und wir nicht haben, das ist ja wirklich ärgerlich. Und so im Angesicht seiner Feinde, es ist nicht im Sinn von Provokation gegenüber den Feinden, sondern es ist, glaube ich, mehr die Idee, trotz den Feinden ist mein Tisch immer voll. Die checken das gar nicht, aber ich weiß, du erquickst meine Seele. Ich habe genug. Gott sorgt für mich. Ob sie Feinde sehen oder nicht, ist nicht relevant. So geht es uns als Christen. Wir erfahren, dass Gott uns einen reichen Tisch steckt, aber die Feinde sehen das nicht, die verstehen das nicht. Die können nicht begreifen, dass wir uns an Dingen freuen können, die ihnen nichts geben. Bibel lesen. Was ist denn das? Also, gibt es etwas Langweiligeres? Ja, bestimmt. Viel Langweiligeres gibt es übrigens. Aber einem Christen, manchmal hat man auch durchstreckend Bibel lesen, aber im Grunde lesen wir das Ganze für uns Nahrung. Gott deckt uns den Tisch im Angesicht der Feinde und die merken es nicht einmal, wie gut wir ernährt sind. Und was wir bekommen an Reichtum bleibt oft verborgen und deshalb schreibt Johannes, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn es dann so weit ist, dann werden wir zum großen Fest bei Jesus eingeladen sein und alle, die Jesus abgelehnt hatten, werden leider zusehen müssen. Eins ist ganz sicher, Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Er ist ein guter und fürsorglicher Hirte. Und wenn es nötig ist, dann reißt er uns aus dem Rachen der Feinde, so wie David es tat bei seiner Herde. David wusste, es lohnt sich, ganz und gar Gott zu vertrauen. Er wusste, dass Gott ihn reich beschenken wird. Ein Mensch, der Gott vertraut, tut das, nämlich weil er weiß, dass Gott Gutes im Sinn hat, sonst würde er ihm nicht vertrauen wollen. Sind wir doch ehrlich, wer wollte Gott vertrauen, wenn er davon ausgehen müsste, dass Gott ihn unablässig schlägt, wenn er ihm vertraut? Dass er ihm Böses antun will. Wir vertrauen doch Gott, weil wir wissen, es ist ein guter Gott. Er hat gute Gedanken über uns. Im Hebräer heißt es, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Der muss glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Denn der gesagt hat, dass Gott nicht gut ist, ist der Teufel. Der zu Eva gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, du sollst nicht von dieser Frucht essen. Das hat Gott nur gesagt, weil er dir das Beste nicht geben will. Weil Gott nicht so gut ist, wie du denkst. Und deshalb ist die Antwort des gläubigen Menschen, Gott ist gut. Wir haben übrigens auch ein Lied, das wir oft singen, Gott ist gut, das ist unsere Antwort. Wir glauben dieser Lüge der Schlange nicht, Gott ist gut, er meint es gut mit uns Menschen. David wusste, Gott wird ihn belohnen. Das gilt bereits in diesem Leben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich muss es nochmals betonen, das kann David, der einer der reichsten, wenn nicht der reichste Mann seiner Zeit war, mächtigste, nicht materiell verstanden haben. Denn er hatte Gold im Überfluss, Berge von Silber. Der hatte Bedienstete, Knechte. Das war nicht, was er braucht. David spricht von einer ganz anderen Qualität. Von Belohnung. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und das gilt erst recht für das Leben in der neuen Welt. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Ziel des Lebens liegt im Jenseits. Und dieses Jenseits wird auf der neuen Erde sein. Dort wird Gott bei uns sein und wir bei ihm. Und so sah es Johannes in seiner Vision. Vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, ewig. Dann sind wir am Ziel angekommen. Wir werden für immer im Hause des Herrn sein. Und deshalb lese ich diesen Psalm sehr gern an Sterbebetten. Er zeigt uns, dass Gott uns durch das finstere Tal des Sterbens hindurchführen wird und wir am Ziel ankommen werden. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wer mit dem Herrn in Verbindung ist, der alles geschaffen hat und dem alles gehört, dem wird auch nichts fehlen. Das unterstreicht dieser Psalm mit seinem schlichten und eindringlichen Bildern und Bildsprache. Als Christen haben wir natürlich den besten Hirten, Jesus. Er selbst sagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirt ist bereit, sein Leben für seine Schafe herzugeben. Und das hat Jesus für uns Menschen getan. Er hat sein Leben hergegeben. Er ist nicht nur der gute, sondern ist der beste Hirte. Er sorgt für seine Schafe so leidenschaftlich, dass er sogar für sie starb. Diesen Gedanken finden wir im Segenswunsch am Schluss des Hebräerbriefes. Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der Toten herausgeführt, also die Auferstehung von Jesus. Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat, er mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will. Er schaffe in uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Herrlichkeit für alle in Ewigkeit. Jesus, der große, gute Hirte, der für uns starb. Als Christen können wir in diesem Psalm Jesus als Hirten sehen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du der gute Hirte bist. Du hast deinen Sohn, den großen Hirten, in diese Welt gesandt, Jesus Christus. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist. Du hast alles gegeben und hast gezeigt, dass dein Wort, wo du sagst, ich bin der gute Hirte, nicht einfach so leere Worthülsen sind, sondern dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Du hast dein Leben für uns gelassen, damit wir unser Schuld loswerden und ewiges Leben bekommen. Und du lässt uns auch nicht allein, sondern du bist der gute Hirte heute. Auch wenn wir nach Hause gehen, dieser Woche, ob wir Ferien machen, ob wir zu Hause bleiben, ob wir krank werden oder gesund sind, ob wir schwere Entscheidungen vor uns stehen oder nicht, du bist unser Hirte. Und du wirst uns richtig führen. Wir danken dir und beten dich an. Amen.